Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Benedikt Wenzel. Ich bin Director im Verrechnungspreisteam am Standort Nürnberg und ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu unserer Sommerausgabe zum Thema Serviceverrechnung im Konzern. Mir zugeschaltet ist heute mein lieber Kollege Rolf Schreiber vom Standort in Düsseldorf. Hallo Rolf.
Hallo zusammen.
Rolf, schön, dass du da bist. Ich darf dich zunächst mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen. Du warst ja über Jahrzehnte in der Finanzverwaltung tätig, hast dort unter anderem die Koordination der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für Rechnungspreise geleitet und warst über viele Jahre der Hauptsachgebietsleiter Außensteuerrecht in der Groß- und Konzernbetriebsprüfung. Das heißt, du bringst extrem viel Erfahrung von sozusagen der anderen Seite des Tisches mit. Und heute bringst du dich bei uns als Off-Counsel ganz wertvoll für unsere Unternehmen, für unsere Mandanten ein. Rolf, wir wollen heute über den im Juni veröffentlichten Entwurf der OECD zur Überarbeitung des Kapitel 7 der TP-Guidelines sprechen. Die beschäftigt sich ja sehr intensiv mit Intragroup Services im Konzern. Wir wollen es heute inhaltlich im Wesentlichen in drei Teile aufteilen. Die neuen Ausführungen zum Benefit-Test, die Methodenwahl, die sich doch sehr grundlegend geändert hat, wie ich finde, und die erweiterten Anforderungen, die an die Dokumentation gestellt werden. Vielleicht eine erste Frage an dich, Rolf. Als du den Entwurf zum ersten Mal gelesen hast, was war dein erster Gedanke?
Ja, ich war ein bisschen erschlagen, ob der Länge dieses Entwurfs ist also eine deutliche Erweiterung der bisherigen Guidelines. Ich würde mal sagen, so, was man Pi mal Daumen nimmt, etwa ein Drittel länger, allein von den Textziffern her. Und dann gibt es also umfangreiche, aus meiner Sicht aber sehr zu begrüßende Beispiele im Anhang, die wir bisher in dieser Form nicht hatten. Bisher hatten wir 4, jetzt sind es 21. Das zeigt uns schon, man hat sich seitens der OECD bemüht, das Ganze auch so ein bisschen zu veranschaulichen. Also das ist erstmal so der erste Eindruck vom Umfang her. Also es ist nicht kürzer geworden, das hatte ich aber ehrlich gesagt bei der OECD auch nicht erwartet. Und wir reden ja nur heute in Zeit auch immer viel über Bürokratieabbau, aber man sagt ja immer, wenn ein Arbeitskreis zusammensitzt, um über Bürokratieabbau zu reden, dann wird es am Ende umfangreicher und so ist es auch hier. Zum Inhaltlichen eine kurze Zusammenfassung oder so mein erster Eindruck, nachdem du gefragt hast. Es war zu erwarten, und das hat die OECD auch gemacht, dass man, das beschreibt sie auch selber als eines ihrer Hauptziele mit diesem Entwurf, dass sie die Regelungen zu konzerninternen Dienstleistungen an die bereits bestehenden OECD-Guidelines anpasst. Und da hat sich ja in den letzten Jahren infolge der sogenannten BEPS-Reformprojekte, BEPS bedeutet also die Verhinderung der Gewinnverlagerung in andere Länder, hat sich ja einiges getan, teilweise auch Revolutionäres getan. Man hatte also einiges auf den Kopf gestellt, um diese Gewinnverlagerungen insbesondere natürlich in Niedrigsteuerländer zu verhindern. Und die jetzt der 26er Entwurf zur Dienstleistung passt sich jetzt natürlich auch an die schon bereits bestehenden Regelungen zu BEPS an. Ja, das Zweite, das hatte ich gerade schon angedeutet, viele Präzisierungen durch Text und Beispiele. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass man hier jetzt die Profit-Split-Methode ins Spiel bringt. Das kenne ich so aus meiner bisherigen Praxis, wie gesagt, vor 20 Jahren Sachgebietsleiter, Außensteuerrecht und bin ja jetzt auch seit 5 Jahren bei PwC. Also das habe ich so jetzt noch nicht gesehen, dass man versucht, konzerninterne Dienstleistungen über einen Profit-Split zu bepreisen. Und was natürlich auch auffällig ist, wir hatten bisher in den Guidelines zu konzerninternen Dienstleistungen ein Kapitel zu sogenannten Low-Value-Adding-Services, also sogenannte Routine-Dienstleistungen. Und da gab es also ein Kapitel drin, was einen gewissen Dokumentationsstandard gesetzt hat, aber relativ relativ kurz und übersichtlich. Und das die Gegenleistung der OECD war dann halt eben, dass man gesagt hat, ihr Unternehmen bräuchte euch jetzt nicht mehr über die Höhe des Markups groß auseinanderzusetzen, sondern ihr könnt das bei diesen Low-Value-Adding-Services pauschal immer mit 5% machen. Das ist jetzt neu, also dieses Kapitel zu den Low-Value-Adding-Services ist drin geblieben und verändert, aber man hat jetzt auch für die Nicht-Low-Value-Adding-Services, also die werttreibenden Dienstleistungen, die hochwertigen Dienstleistungen, auch einen Dokumentationskatalog eingebaut. Da werden wir aber bestimmt gleich im Laufe des Gesprächs noch weiter drauf zurückkommen. Ich persönlich hatte das eigentlich auch so erwartet und kenne das auch so, dass natürlich jetzt für werttreibende Dienstleistungen natürlich auch eine umfangreiche Dokumentation vorgelegt werden muss. Ich habe aber so in den ersten Literaturkommentierungen gelesen, dass da teilweise auch von einem Horrorkatalog die Rede war. Das halte ich persönlich ein bisschen für übertrieben. Also, dass man bei werttreibenden Dienstleistungen was dokumentieren muss über Kosten, Timesheets und so weiter, das ist nach meiner Kenntnis, und so haben wir das damals auch in der Finanzverwaltung immer gehandhabt, in der Betriebsprüfung, ist ein Standard.
Ja, vielen Dank für die Einordnung. Also das trifft sehr stark auf den Kopf und du hast schon viele Themen angesprochen, auf die wir heute auch noch näher eingehen wollen. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal als Einordnung, wie wichtig dieses Kapitel auch in der Praxis ist. Ich würde sagen, es gibt aus meiner Sicht keinen international tätigen Konzern, der nicht in irgendeiner Form Intragroup-Services im Konzern hat. Das geht von sehr einfachen Verrechnungen zum Beispiel von IT-Leistungen oder auch sonstigen Buchhaltungs- oder administrativen Dienstleistungen bis hin zu sehr komplexen Wertschöpfungsketten, wo beispielsweise Forschung und Entwicklung weltweit verteilt ist und entsprechend dann auch von verschiedenen Legaleinheiten des Konzerns ausgeübt wird. Und für all diese Bereiche, die ja in irgendeiner Form dann einer Verrechnung unterliegen, versucht die OECD eben jetzt hier mit diesem neuen Entwurf neue Maßstäbe zu setzen und diese Fülle an verschiedenen Dienstleistungen, die wir in der Praxis sehen, ja, in einem Kapitel zu erschlagen. Lass uns direkt einmal in den ersten Teil schauen, der in Richtung Accurate Delineation und Benefit Test geht. Den Benefit Test kennen wir aus der Praxis sehr gut. Der ist auch in vielen Ländern schon immer Teil auch der Dokumentation und der Anforderungen an Dienstleistungsverrechnungen und an die Abzugsfähigkeit von Dienstleistungsverrechnungen. Und die OECD hat sich jetzt hier sehr intensiv mit diesem Kapitel und mit diesem Thema beschäftigt, was in der Vergangenheit in dem aktuellen Stand nicht der Fall ist. Die Kernbotschaften, die sich für mich hier vor allem herauskristallisiert haben, sind zum einen die klare Ansage der OECD, dass Labels wie Management oder Administrative Service zunächst überhaupt nichts aussagen über die TP-Behandlung, also die Verrechnungspreisbehandlung dieser Dienstleistung, was im Grunde klar sein sollte, jetzt aber nochmal sehr explizit hervorgehoben wird. Die OECD betont weiter sehr stark, dass ein Benefit-Test pro Empfänger durchgeführt werden muss. Das heißt, ich kann nicht pauschal für eine Dienstleistungsart oder für die gesamte Gruppe den Benefit-Test darstellen. Ein weiterer wichtiger und spannender Punkt ist die Unterscheidung zwischen dem Benefit, also dem Nutzen einer Leistung und dem Pricing, also mit welchem Verrechnungspreis ich diese Leistung beziffere. Und hier wird ganz klar herausgearbeitet, dass dies zwei von sich getrennt zu betrachtende Analysen sind. Und noch ein ganz zentraler Punkt, über den wir sicher noch länger sprechen werden. Es wird ganz klar herausgestellt, dass wir hier vom erwarteten Nutzen ausgehen und dieser dargelegt werden muss und eben nicht der tatsächlich realisierte Nutzen für zum Beispiel die Abzugsfähigkeit am Ende entscheidend sein soll. Rolf, starten wir vielleicht einmal mit dem Thema Trennung von Benefit-Test und Pricing. Kannst du das vielleicht für unsere Zuhörer einmal ein bisschen plastisch darstellen und erklären, wieso das vielleicht in der Praxis auch ein Problem sein könnte?
Ja, also zunächst mal so als Einleitung stimme dir völlig zu. Das Thema Benefit hat sich bisher in der Vergangenheit eigentlich eher auf die Höhe des Entgeltes ausgewirkt. Also da ging es um die Frage, wie viel kann man denn als Betriebsausgabe abziehen? Das hat die OECD jetzt getrennt. In diesem Kapitel Accurate Delineation geht es nicht um die Frage des Entgelts, sondern geht es erstmal um die Frage, liegt überhaupt eine anzuerkennende Dienstleistung vor oder ist das jetzt hier nur was Getürktes oder künstlich herbeigeführtes und kann man diese ganze Dienstleistung schon im Grunde nach außer Betracht lassen? in der Vergangenheit, so in den alten OECD-Guidelines wie auch in den deutschen Verrechnungspreis-Leitlinien wird sehr stark betont, dass der Nutzen, also das Wort erwarteter Nutzen, fällt da auch schon sowohl in den alten Guidelines, OECD-Guidelines, als auch in den deutschen Verrechnungspreis-Leitlinien. Aber es wird doch sehr stark betont, dass ich zitiere mal aus DSGVO 723 der 2022 oder der alten OECD-Guidelines, da heißt es, die Dienstleistung wird anerkannt, wenn ein vernünftigerweise vorhersehbarer Vorteil zugrunde liegt und ein tatsächlich feststellbarer Nutzen oder Vorteil auch tatsächlich eingetreten ist. Und das wurde so auch in den deutschen Verwaltungsgrundsätzen betont. Das hat in der deutschen BP-Praxis, darüber kann ich jetzt natürlich nur berichten, wie das im Ausland gehandhabt wird, weiß ich jetzt nicht so sehr. Aber in der deutschen Betriebsführungspraxis war das dann tatsächlich so, wenn man es jetzt mal ganz kurz zusammenfasst, im Grunde genommen ein dokumentationsorientierter Prüfungsansatz. Das heißt, man hat das Unternehmen gefragt, gib mir mal den Vertrag über die Dienstleistung und dann dokumentiere mal bitte, welcher Nutzen tatsächlich für dich dadurch eingetreten ist, welche Umsatzsteigerung oder inwieweit sind Kosteneinsparungen eingetreten. Und wenn das also vom Unternehmen nicht dokumentiert werden konnte, dann ist im Grunde genommen der Betriebsausgabenabzug ganz oder teilweise versagt worden. Und das ist jetzt im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Revolution ist oder ob das nur eine Fortentwicklung ist, etwas relativiert worden von der OFD, von der OECD. Sie beschäftigt sich also zunächst mal sehr stark mit der Frage, liegt überhaupt dem Grunde nach eine Dienstleistung vor, die wir dem Grunde nach anerkennen und über die wir uns dann erst im zweiten Schritt über die Angemessenheit des Entgeltes Gedanken machen müssen. Und da betont die OECD also ganz klar, dass es auf den vernünftigerweise zu erwartenden zukünftigen Nutzen ankommt. Wenn das vom Unternehmen also dargelegt werden kann, dokumentiert werden kann, dann geht die OECD von einem, dem Grunde nach, von einer Dienstleistung aus und will mal vielleicht die Bedeutung anhand eines Beispielsfalls deutlich machen. Wir nehmen an, ein Konzern-Tochterunternehmen in einem Niedriglohnland will also oder muss nach den lokalen Gegebenheiten eine Verrechnungspreisdokumentation erstellen. Und jetzt steht es vor der Frage, soll es das selber machen, bei einem fremden Dritten, bei einer Steuerberatungsgesellschaft einkaufen oder von der deutschen Muttergesellschaft erstellen lassen. Und damit der Fall jetzt spannend wird, vielleicht mal folgende Zahlenangaben. Wenn es die deutsche Muttergesellschaft macht, aufgrund der relativ hohen Löhne, kostet es 100. Wenn es der Steuerberater macht, kostet es 90. Und wenn man es selber macht, vielleicht 60. So, und da sagt die OECD auch in der Textziffer 719, weil ja hier die lokalen Gesetze die Vorlage einer Dokumentation erwarten, ist also die Erstellung dieser Dokumentation in jedem Fall für das Unternehmen von Nutzen. Und deshalb ist also, und das sagt die OECD, das hat mich etwas überrascht, aber sie sagt es ganz klar in dieser Textziffer 719, selbst wenn das Tochterunternehmen im Ausland die teuerste Variante nimmt, also die Dokumentation vom deutschen Mutterkonzern erstellen lässt für 100, dann liegt trotzdem sehr wohl eine Dienstleistung vor. Und die OECD betont das auch nochmal ausdrücklich. Sie sagt also, ich kann das vielleicht mal kurz zitieren, ob eine Tätigkeit den Nutzentest erfüllt, hängt nicht davon ab, ob die Kosten des Leistungserbringers höher oder niedriger sind als bei Bezug von einem unabhängigen Dritten und auch nicht davon, ob hier der Leistungsempfänger das selber vielleicht zu noch günstigeren Preisen hätte machen können. Also Sinn und Zweck dieses Delineation-Tests ist also, wo also der Benefit-Test jetzt auch eine Rolle spielt, einfach nur zu gucken, liegt im Grunde nach eine Dienstleistung vor. Das heißt aber natürlich nicht, um jetzt mal bei einem Beispiel zu bleiben, dass im Rahmen einer Betriebsprüfung jetzt immer die 100 als Betriebsausgabe anerkannt werden würden, sondern natürlich gibt es auf der zweiten Stufe noch die Entgeltprüfung der Höhe nach. Und da weist die OECD jetzt auch in dem neuen Entwurf wie bisher also auch schon auf die sogenannten realistischerweise zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen hin. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn also der Betriebsprüfer sieht, die haben hier die teuerste Variante genommen, nämlich den konzerninternen Bezug für 100, die hätten sie aber selber für 60 machen können, dann wird es mit Sicherheit in der Praxis Diskussionen darüber geben, ob das Entgelt von 100 voll abzugsfähig ist, dann wird man sicher sich über die Frage der Angemessenheit des Entgeltes streiten, aber nicht streiten dürfte man sich darüber, über die Frage, liegt überhaupt eine Dienstleistung vor? Also das regelt die OECD ganz klar, dass eine Dienstleistung vorliegt.
Absolut, ja. Nee, vielen Dank. Das Beispiel macht es, glaube ich, sehr deutlich. Und du hast jetzt gesagt, du kennst es natürlich sehr stark und sehr gut aus der deutschen Praxis. Also ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, diese Diskussion bisher hatten wir natürlich auch regelmäßig im Ausland. Also auch über die Frage der Abzugsfähigkeit wird genauso im Ausland gestritten. Und hier ist natürlich der Grundsatz und die Idee und der Versuch, den die OECD hier macht, besser zu unterscheiden zwischen dem Grunde nach Abzugsfähigkeit oder dem Grunde nach Nutzennachweis einer Dienstleistung und dann eben der Frage, ist es der Höhe nach auch angemessen? Der ist aus meiner Sicht sehr gut und auch sehr sinnvoll, insbesondere auch im Hinblick auf den erwarteten Nutzen. Jetzt ist es aber auch so, dass die OECD jetzt hier zum Beispiel in Textziffer 7.16 nochmal darstellt, dass tatsächlich auch die Verwendung von Multiple-Year-Data, also von Mehrjahresdaten zur Bewertung, ob ein Nutzen tatsächlich erwartbar war, möglich ist. Das heißt, im Nachhinein soll ich immer noch in der Lage sein, auch über Mehrjahresdaten zeigen zu können, ob denn von vornherein ein Nutzen erwartbar war. Das heißt, wir haben ja die Situation, und jetzt kommen wir wirklich auch mal in die Praxis, wie es denn in der Realität dann ist. Also das Unternehmen überlegt sich einen Ansatz. Das Unternehmen hat mit Sicherheit auch einen Grund für die Erbringung der Dienstleistung. Wir gehen ja grundsätzlich mal davon aus, dass Unternehmen kosteneffizient arbeiten. Das heißt, sie werden keine Kosten produzieren, nur um der Kosten willen. Das heißt, sie wollen tatsächlich auch einen Nutzen schaffen. Und sie gehen auch bei Definition dieser Dienstleistung davon aus, dass ein Nutzen vorliegt in der Zukunft. Jetzt kommt die Betriebsprüfung natürlich erst 3, 4, manchmal 5 oder noch viele Jahre später hinzu. Und kann auf das Ergebnis blicken. Und jetzt nehmen wir da mal ein konkretes Beispiel und ich gehe jetzt mal auf ein anderes Beispiel, das du gewählt hast, eher in Richtung Services für Vertriebscharakter. Wir gehen davon aus, es war erwartbar, dass hier durch Marktstudien lokal einfach auch Umsatzsteigerungen hervorgehoben werden. Die Unternehmen oder das Unternehmen vor Ort kann Marktstudien nutzen, um eben einen besseren Verkaufserfolg zu erzielen. Und jetzt kommt die Betriebsprüfung Jahre später und sieht, naja, das Unternehmen hat Verluste gemacht. Offensichtlich ist dieser Vertriebserfolg, den man sich von diesen Leistungen oder von der Unterstützung auch erhofft hat, der ist ausgeblieben. So, wie realistisch siehst du denn jetzt in der Praxis und auch aus deiner Erfahrung in der Finanzverwaltung, aus der Praxis der Betriebsprüfung, dass diese Grauzone, die Teilziffer 716 dann zulässt, doch wieder zu einer Hintertür wird, über die dieser Herr der Wille des Ex-Ante-Ansatzes dann ausgehebelt wird und am Ende doch ex-post geguckt wird, lag denn tatsächlich jetzt ein Nutzen vor?
Ja, du hast hier die entscheidende Frage angesprochen. Das betrifft jetzt das Herzstück dieser neuen Guidelines und ich will da vielleicht drei Aspekte nochmal näher beleuchten. Nämlich der erste Aspekt ist, was ist, wenn man einen Nutzen erwartet hat, und man nimmt eine Dienstleistung in Anspruch, tatsächlich scheitert das Ganze aber und es tritt gar kein Nutzen ein. Das zweite ist die Frage der Beweislast. Die spielt also bei ganz vielen Betriebsprüfungen eine Rolle. Und da gibt es also viel Missverständnisse auf Seiten der deutschen Betriebsprüfer, wie die mit der Beweislast umgehen. Von daher will ich da vielleicht auch nochmal 2, 3 Sätze zu sagen können. Und dann hast du ja das Thema aufgeworfen, Mehrjahresanalyse, und wird dadurch der Ex-ante-Ansatz de facto oder durch die Hintertür nicht wieder ausgehebelt. Also zunächst mal erster Teilblock, was ist, wenn ein Nutzen erwartet wird, der tatsächlich aber nicht eintritt? Da hat die OECD ein sehr interessantes Beispiel auch im Anhang dazu erläutert. Da ging es darum, dass man IT-Leistungen in Anspruch genommen hat, um halt eben die ganze IT-Struktur sicherer zu machen und vor Hackerangriffen zu schützen. Und dann kommt es also dann irgendwann später doch zu einem solchen Hackerangriff. Und damit ist ja im Grunde genommen der eigentliche Sinn dieser Dienstleistung verfehlt. Und da sagt aber die OECD ganz klar, und Gott sei Dank muss ich sagen, das halte ich dafür ganz, ganz wichtig für die BP-Praxis, dass man sich natürlich einen Nutzen hier erwarten konnte, wenn man IT-Leistungen von entsprechenden Fachleuten in Anspruch nimmt. Und selbst wenn das dann später doch zu einem Hackerangriff kommt, dass das dann nicht dazu führt, dass der Betriebsausgabenabzug verweigert werden kann. Und die OECD sagt also ausdrücklich an mehreren Stellen, dass eine Dienstleistung auch dann vorliegt, wenn der erwartete Nutzen nicht garantiert wird oder halt eben tatsächlich gar nicht eintritt. Das Zweite ist, und das finde ich ein bisschen erstaunlich, dass die OECD in ihren Guidelines immer von der Nachweispflicht der Steuerpflicht entspricht, also steht immer von Beweislast oder dass der Steuerpflichtige einen Nutzen nachweisen muss. Da muss man also die Besonderheit des deutschen Steuerrechts sich vor Augen halten. Ich war ja damals, als die Dokumentationsgesetze und die Verwaltungsgrundsätze dazu geschaffen worden sind, genau zu der Zeit war ich ja am BMF. Wir Betriebshöfe hatten uns damals natürlich gewünscht, dass es so eine Regelung gibt, wonach der Steuerpflichtige also die Angemessenheit seiner Preise nachweisen muss und hatten auch entsprechende Entwürfe dazu schon ausgearbeitet. Und dann sind halt eben die maßgeblichen Herren, die das Sagen haben, dann irgendwann dazugetreten und haben gesagt, das könnte alles in den Papierkorb schmeißen. Das deutsche Rechtssystem ist anders gestrickt als zum Beispiel in den USA, wo es diese Beweislast für die Angemessenheit der Verrechnungspreise gibt, und zwar für die Unternehmen, ist das gesamte deutsche Rechtssystem halt eben anders gestrickt. Hier gibt es keine Beweislast des Steuerpflichtigen für die Richtigkeit seiner Verrechnungspreise oder wenn es jetzt zu Strafverfahren kommt, dass er unschuldig ist, sondern es gibt nur Mitwirkungspflichten. Also es gibt sehr umfangreiche Mitwirkungspflichten, aber ob es am Ende des Tages zu einer Verrechnungspreiskorrektur oder jetzt, wenn wir mit Strafrecht bleiben, zu einer Verurteilung eines Straftäters kommt, das ist immer Aufgabe des Staates, hier den eindeutigen Beweis herbeizuführen. Von daher, es gibt diese so oft in Betriebsprüfungen zitierte und beschworene Beweisverpflichtung des Steuerpflichtigen gibt es überhaupt nicht. Wenn wir vielleicht noch Zeit haben, kann ich, weil ich habe da jetzt eine ganze Menge von Fundstellen auch zusammengetragen, wo man das nochmal aufzeigen kann und wo die Zuhörer das vielleicht dann in einer ruhigen Minute nochmal nachlesen können, können wir vielleicht an das Ende unserer Veranstaltung stellen. Aber genau. Von daher.
Das können wir dann auch raus, das können wir ganz gerne auch in die Shownotes dann packen. Dann haben wir hier auch nochmal wirklich was Spannendes zum Nachlesen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielleicht, dass ich dich da kurz an dem Punkt auch unterbreche und dann darfst du nochmal auf die Hintertür, die wir angesprochen haben, eingehen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, den du hier ansprichst, und das erlebe ich in der Praxis wirklich laufend, dass wir in Betriebsprüfungen sitzen und der Steuerpflichtige sich tatsächlich Mühe gegeben hat, hier tatsächlich sondern eben eine Dokumentation zu erstellen, die auch darlegt, wieso und weshalb zum Beispiel eben der Nutzen und auch eine Dienstleistung erbracht wurde. Und dann kommt der Betriebsprüfer. Manchmal hat man auch ehrlicherweise das Gefühl, der hat sich diese Unterlagen nicht mal bis zum Ende durchgelesen und sagt dann, naja, jetzt haben Sie hier viel eingebracht, aber Sie haben ja am Ende des Tages ja immer noch nicht nachgewiesen, dass hier tatsächlich ein Nutzen vorliegt oder dass es tatsächlich fremdüblich ist. Und ich denke, da ist einfach der Appell wichtig, auch an die Steuerpflichtigen, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich auch nicht einschüchtern lässt und hier ganz klar dann auch mal den Standpunkt nochmal klar macht, zu sagen, lieber Betriebsprüfer, ich habe dich hier jetzt mit sehr viel Aufwand auch dargelegt, weshalb ich denke, dass unser Ansatz richtig und angemessen ist. Und jetzt würde ich doch mal erwarten, dass du dich sehr tief damit auseinandersetzt und dann auch Gegenpositionen lieferst, die aus deiner Sicht darlegen und nachweisen, dass mein Ansatz eben nicht angemessen oder nicht richtig ist. Also das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich hier auch im ersten Schritt gar nicht einschüchtern lässt und dann einfach auf sachlicher Ebene auch klar macht, dass auch der Betriebsprüfer hier eine gewisse Pflicht hat, eben das Ganze auch darzulegen und zu beweisen, wieso er eben vielleicht denkt, dass er noch nicht überzeugt ist.
Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich habe also in meiner Zeit bei PwC mindestens ein Dutzend Fälle, wo sinngemäß, als wenn es kopiert worden wäre, von einem zum nächsten so der Satz drin steht, Sie haben zwar eine ganze Menge an Dokumentationen vorgelegt, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass damit jetzt auch die Angemessenheit der Verrechnungspreise nachgewiesen ist. Machen Sie vielleicht noch weitere Anstrengungen, um diese letzten Zweifel, die bei mir als Betriebshilfe verbleiben, jetzt auszuräumen. Und da kommt noch so die Drohung, und wenn Sie das nicht machen, weise ich darauf hin, dass ich als Betriebshilfe dann zur Schätzung befugt bin. Das ist natürlich hier völlig daneben. Wie gesagt, einmal, es gibt keine Beweisführungspflicht, sondern wenn man sich die entscheidenden Fundstellen im Gesetz und in den Verwaltungsgesetzen anschaut, es wird immer wieder betont, dass die Beweislast nicht umgekehrt wird, sondern dass das Unternehmen im Rahmen seiner Dokumentation die Angemessenheit nur plausibel begründen muss. Das ist die ganz entscheidende, wichtige Formulierung, plausibel begründen muss. Das ist aber, plausibel begründen ist aber nicht so, geht nicht so weit, als wenn ich jetzt den letzten zweifelsfreien Nachweis erbringen muss. Und manche Prüfer machen sich das Leben hier sehr leicht und die lehnen sich da bequem in den Sessel zurück und wollen, wie gesagt, auf den letzten Zweifel noch ausgeräumt haben. Und das sieht also das deutsche Gesetz ausdrücklich nicht vor. Also bevor man nachher zu einer Schätzungsbefugnis kommt, da müssen aber noch ganz andere Hürden übersprungen werden. Jetzt aber zu deiner Frage mit der Mehrjahresanalyse. Den Begriff kennen wir aus den alten OECD-Guidelines auch schon. Und die Frage ist jetzt halt eben, man hat sich einen Nutzen erhofft, eine Dienstleistung eingekauft und jetzt kommt es halt eben doch nicht zu den erwarteten Umsatzsteigerungen oder halt eben Kosteneinsparungen. Im Grundsatz sagt die OECD, dass dann doch eine Dienstleistung vorliegt und anzuerkennen ist und dass auch die Entgelte, sofern sie jetzt halbwegs fremdgültig sind, auch anzuerkennen sind. Die Frage ist aber natürlich, was ist, wenn jetzt dauerhaft überhaupt kein Nutzen eintritt. Also versuch's jetzt mal wieder auf die Spitze zu treiben. Ein Unternehmen hat den vollen Verwaltungsapparat mit Geschäftsführung, mit Steuerabteilung, Rechtsabteilung und so weiter und kauft sich jetzt solche Managementleistungen noch bei der Muttergesellschaft ein. Und das Ergebnis ist, dass man jetzt zusätzliche Kosten hat, ohne dass in irgendeiner Weise jetzt hier Umsatzsteigerungen oder Kostenkürzungen eintreten, dann muss man, und das halte ich auch für fremdüblich, schon davon ausgehen, dass dann, wenn das also dauerhaft der Fall ist, dass es dann noch zwischen fremden Dritten üblich ist, dass man sich da mal Gedanken macht, was haben wir uns denn hier eingekauft? Macht das Sinn, dass wir das weiter betreiben? Oder müssen wir hier nicht gewisse Adjustierungen vornehmen, sei es, dass wir die Dienstleistung gar nicht mehr in Anspruch nehmen oder dass wir die irgendwie anders verlagern, anders gewichten, anders strukturieren oder dass wir uns vielleicht auch mal über die Frage des Entgelts unterhalten. Und das ist, glaube ich, auch ein Grundsatz, den der BfH schon vor vielen Jahren für Vertriebsgesellschaften aufgestellt hat. Da hat er gesagt, wenn ich also als Vertriebsgesellschaft neu etabliert werde und soll jetzt hier Produkte einführen, dann ist es typischerweise so, dass man am Anfang eine gewisse Schmerzphase, Anlaufphase durchlaufen muss, wo es noch nicht so ganz läuft. Aber irgendwann setzt sich natürlich der ordentliche und gewissenhafte Geschäftsleiter hin und überlegt mal, macht das noch Sinn, dieses Produkt weiter zu vertreiben? Dann muss man hier Anpassungsmaßnahmen ergreifen. Und der BfH hat damals den Begriff geprägt, dass innerhalb eines überschaubaren Zeitraums rechtzeitig so gewichtige Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, dass also immer noch der erwartete Nutzen, der Vertriebserfolg oder jetzt hier der Erfolg bei den Dienstleistungen durch Kosteneinsparungen oder so, dass der eintritt. Also man wird mit Sicherheit nicht darauf vertrauen können, dass man jetzt über viele Jahre hinweg Dienstleistungen einkaufen kann, ohne dass dann irgendeiner Weise ein Nutzen entsteht und dass das von der Finanzverwaltung akzeptiert wird. Also da muss man natürlich schon realistisch sein, dass das so nicht laufen kann. Wenn das mal in ein, zwei Jahren der Fall ist, wie dieses Beispiel mit der IT aufzeigt, da sehe ich da also keine Probleme, dass man hier den Betriebsausgabenabzug anerkannt bekommt für den Einkauf dieser Dienstleistung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Vertriebsdienstleistungen oder sonst was einkauft und das führt halt eben dauerhaft zu keinem Erfolg, dann wird die BP sich auf diese Mehrjahresanalyse beziehen und den Betriebsausgabenabzug kürzen. Und das ist dann, um jetzt auch deine Frage auch zu beantworten, natürlich durch die Hintertür wieder eine Aufweichung dieses Ex-ante-Ansatzes. Aber ich denke mal, dass das auch fremdüblich ist.
Absolut. Und ich glaube, dein Beispiel oder diese Beispiele machen auch deutlich, dass es hier einfach wichtig ist, laufend, und das heißt nicht einmal im Jahr, sondern wirklich laufend zu prüfen, welche Leistungen erbringe ich denn an welche Gesellschaften und habe ich dadurch dann tatsächlich langfristig auch einen Nutzen erbracht. Ich denke, die Zeiten, in denen man einfach pauschal Managementleistungen an alle Tochtergesellschaften verrechnen konnte, ohne dass man sich hinterfragen muss, ob denn tatsächlich auch wirklich ein Nutzen ankommt. Die sind ohnehin vorbei, auch unabhängig von diesem neuen Entwurf. Und hier muss man als Unternehmen dann einfach auch sich bewusst machen, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Jetzt habe ich hier ein Thema noch aufgegriffen und ich denke, das ist das Letzte, das wird auch zum Benefit-Test dann noch, dass ich da noch ansprechen wollte. Und zwar, das ist das Thema, den Benefit-Test tatsächlich auf den einzelnen Leistungsempfänger zu beziehen und eben nicht stark zu pauschalisieren. Und ich würde dafür gern mal ein Beispiel, das ich tatsächlich auch in der Praxis aktuell diskutiere, heranziehen. Nehmen wir jetzt einfach mal eine deutsche Muttergesellschaft an, die auch mit eigenem IP als globaler, als zentraler Entrepreneur innerhalb der Gruppe agiert. Diese Gesellschaft oder dieser Konzern ist aufgebaut über Lizenzfertiger, die regional agieren und die wiederum aber Vertriebsgesellschaften in ihren Regionen beliefern, die letzten Endes dann als sogenannte Limited Risk Distributor, also als routinemäßige Vertriebsgesellschaft mit einer relativ garantierten Marge dann ausgesteuert sind. Und diese Lizenzfertiger an sich haben aber ein sehr ausgeprägtes Risikoprofil, haben im Endeffekt auch die Möglichkeit auf einen Residualgewinn in ihren Regionen und bezahlen dann, sagen wir jetzt mal, eine umsatzabhängige Lizenz an die Muttergesellschaft. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Muttergesellschaft verschiedene Dienstleistungen im Konzern erbringt. Wir nennen das jetzt einfach mal Management Services. Und den Fall, den ich vor Augen habe, ist der Fall, dass die Muttergesellschaft unter anderem auch sehr stark vertriebsbezogene Leistungen erbringt, zum Beispiel eben wiederum Marktstudien etc. Und der Einfachheit halber, aber diese Kosten für Marktstudien und diese vertriebsbezogenen Leistungen nicht an alle Vertriebsgesellschaften verrechnet, weil die ohnehin als Limited Risk Distributor ausgesteuert werden auf eine Marge, sondern eben um den Verwaltungsprozess auch einfach zu halten, jetzt diese Dienstleistungen an die Lizenzfertiger verrechnet, mit anderen Services, die jetzt auch näher vielleicht an der Produktion sind, aber eben auch vertriebsbezogene Leistungen, obwohl unsere Lizenzfertiger gar nicht selbst in den Markt fakturieren. Das heißt, der Nutzen kommt tatsächlich eher sehr indirekt bei diesen Lizenzfertigern an. Jetzt sagt Textziffer 7.22 ganz eindeutig, der Benefit-Test muss auf Ebene des Empfängers einzeln durchgeführt werden. Jetzt wäre natürlich die Frage an dich, wie geht die Finanzverwaltung in der Praxis damit um? Wer ist der richtige Empfänger? Besteht jetzt der Lizenzfertiger an sich den Benefit-Test, obwohl er selbst gar nicht in den Vertrieb mit einbezogen ist?
Also über diese Textziffer 7.22 bin ich auch gestolpert. Ich halte die für sehr, sehr wichtig, praxisrelevant. Von daher bin ich ganz froh, dass wir da ein paar Sätze zu sagen können. Also um deine Frage vorweg zu beantworten, die OECD sagt ganz klar, dass der Benefit-Test auf der Ebene, ich zitiere wörtlich, jeder einzelnen Unternehmenseinheit durchgeführt werden muss. Und das beantwortet im Grunde genommen schon die Frage, wenn wir es hier mit einem Lizenzfertiger zu tun haben, der selber mit Vertrieb gar nichts zu tun hat, sondern nur produziert als Eigenfertiger zwar, aber halt eben keine Vertriebsabteilung hat, sondern die von ihm produzierten Ware dann an die Muttergesellschaft oder an irgendwelche Routine-Vertriebsgesellschaften weitergibt und die sich um den Vertrieb kümmern, dann kann er naturgemäß jetzt natürlich von irgendwelchen Marktstudien relativ wenig, wenn nicht gar nicht profitieren. Ich könnte mir vielleicht allenfalls vorstellen, dass man sagt, naja, wenn er eine Marktstudie hat, dann weiß er vielleicht ein bisschen besser, gerade wenn er Eigenfertiger ist, in welcher Stückzahl er produzieren soll, damit er jetzt nicht zu viel auf Halde produziert und dann nachher auf Waren sitzen bleibt, die er gar nicht verkaufen kann. Da könnte ich mir einen gewissen Nutzen vorstellen, aber sagen wir mal ganz grundsätzlich liegt natürlich jede Form von Marketingunterstützung und Vertriebsunterstützung liegt der Vorteil natürlich bei den im Vertriebsbereich, das heißt aber bei den Vertriebsgesellschaften, nicht bei den Lizenzfertigern, die selber gar keinen Vertrieb machen.
Würde ich vielleicht als direkt dagegen halten, wenn ich jetzt quasi deine Ausführungen, und ich verstehe die absolut, und wenn ich den Entwurf lese und jetzt auch aus Sicht der Finanzverwaltung da drauf schaue, dann scheint der Fall recht eindeutig, weil wir ihn natürlich jetzt auch extrem gestrickt haben. Das ist jetzt aber kein ausgedachtes Beispiel. Und ich würde jetzt als Verteidiger der Unternehmen dagegen halten und sagen, ja, wir müssen doch auch ein gewisses Maß an Verhältnismäßigkeit schaffen hier, ja. Das heißt, wir haben ja da tatsächlich einen indirekten Nutzen bei diesem Lizenzfertiger, weil der am Ende auch für seine Region den Residualgewinn verantwortet. Das heißt, der übernimmt das Risiko, der kann auch in den Verlust laufen, ob denn tatsächlich dieser Vertriebserfolg eintritt. Und jetzt nehmen wir mal, um das Beispiel ein bisschen plastischer zu machen, auch den Fall an, dass lokal natürlich diese Lizenzfertiger auch mit abstimmen, in welcher Form diese Vertriebsunterstützung aus dem Headquarter erfolgt, weil die natürlich auch, ich sage jetzt mal, gewillt sind und auch Nutzen davon haben, dass ihre Vertriebsgesellschaften in den Regionen erfolgreich sein können. Das heißt, die würden die Dienstleistungen ja nicht einkaufen, wenn sie nicht wollen, dass die Vertriebsgesellschaften nachher auch für sie eben die Produkte an den Markt bringen. Da würde ich jetzt dagegen halten und sagen, wenn ich jetzt erstmal die Vertriebsgesellschaft mit dieser Dienstleistung belaste, dann erhöht es die Kosten bei den Vertriebsgesellschaften. Ergo muss der Lizenzfertiger die Produkte günstiger an die Vertriebsgesellschaften abgeben. Und ich habe im Endeffekt einfach nur einen Zirkelschluss geschaffen und noch mehr Verwaltungsaufwand für diesen Konzern produziert.
Ja, das stimmt. Also es hängt jetzt sehr stark natürlich vom Einzelfall ab. Also wenn man darlegen kann, dass man am Ende des Tages zumindest in indirekter Form von diesen Vertriebsunterstützungsleistungen profitiert, dann habe ich ja den Nutzen dargelegt und dann wird man natürlich auch dem Grunde nach von der Dienstleistung ausgehen können. Dann ist halt eben nachher natürlich die Frage, wie viel würde jetzt ein fremder Dritter für diese Vertriebsunterstützung zahlen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so, vielleicht hat sich das eben ein bisschen zu stark angehört, dass es nie Fälle gibt, wo Vertriebsunterstützung an einen Lizenzfertiger zu Betriebsausgaben führen kann. Wie gesagt, wenn man da einen Nutzen, sei es jetzt direkt oder indirekt, darlegen kann, dann wird man da mit Sicherheit zum Erfolg kommen können. Dann stoßen wir aber schon, das Risiko muss man sich, glaube ich, immer vor Augen halten, in gewisse Graubereiche vor, wo man auch ein bisschen auf Goodwill und Praxiserfahrung eines Betriebshelfers angewiesen ist, wenn man es da mit vernünftigen Leuten zu tun hat, die also so Grundsätze wie Nachweispflicht und Verhältnismäßigkeit im Auge haben, dann wird man da gute Karten haben, wenn man es da, und da gibt es ja leider auch, habe ich jetzt in meinen 5 Jahren Beratertätigkeit festgestellt, die das sehr engstirnig alles sehen, dann wird man da seine Schwierigkeiten haben. Vielleicht auch hier nur in 2 Sätzen ein Beispiel dazu aus meiner jüngsten Praxis. Es werden also bestimmte Dienstleistungen ins Ausland erbracht und teilweise führen die im Ausland zu riesengroßen Gewinnen, also zu Erfolg, und bei anderen halt eben hat das nichts gefruchtet. Die BP-Feststellung ist also unstreitig, dass man an einige Auslandsgesellschaften zu viel rausbelastet hat, weil man halt eben Riesenbeträge rausbelastet hat, obwohl das da gar keinen Erfolg gebracht hat. Und an andere hat man vielleicht ein bisschen zu wenig rausbelastet. Und es ist unstreitig mit dem Prüfer, dass, wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht, per Saldo der sogenannte Inlandsgewinn, auf den der BFH immer so gerne abstellt, nicht tangiert ist. Also der deutsche Fiskus ist nicht benachteiligt worden. So, jetzt haben wir es da aber mit einem engstirnigen Betriebsführer zu tun, der sagt jetzt, das, was er zu viel rausbelastet hat, das finde ich toll, das bleibt auch so, weil ich ja leider Gottes keine Korrekturmöglichkeit habe über den Paragraphen 1 ASG, die sieht ja nur Einkunftserhöhungen vor, aber keine Einkunftsminderung. Also das will er dann mitnehmen und weiterhin Deutschland belassen. Und da, wo zu wenig rausbelastet worden ist, das will er dann als VGA ansehen. Und da sieht man also schon, auf solche Betriebshilfe muss man also auch gefasst sein. Und ja, wie gesagt, das hängt dann jetzt sehr stark vom Einzelfall ab, mit welchen Leuten man es da zu tun hat. Ich sage ja sowieso immer wieder, dass wir zwar viele Gesetze und Richtlinien haben, aber dass das Prüfungsgeschäft am Ende des Tages doch viel auch von der Person des Betriebshelfers und seiner Erfahrung abhängt. Leider, muss ich sagen. Das ist natürlich total unbefriedigend, aber die Praxis zeigt leider Gottes, dass es so ist.
Absolut. Und ist aber vielleicht doch ja nochmal der Appell dann eben sowohl an die Finanzverwaltung als auch an die Unternehmen da draußen, da sicherzustellen, dass zum einen eben auch die Beziehung zum Prüfer dann einfach auch sachlich und positiv gestaltet wird und dass man da auch nicht unnötigerweise auf Konfrontationen geht. Und wenn ich dann eben selbst schon weiß, ich bin an verschiedenen Stellen vielleicht nicht gut aufgestellt, dass ich dann nicht mit aller Macht versuche, den Prüfer hier zu ärgern, sondern tatsächlich dann auch einfach die Atmosphäre schaffe, dass ich eben auch eine vernünftige Behandlung erwarten kann und dann eben auch diese Verhältnismäßigkeit gesehen wird.
Ja, absolut. Also ich kenne da Formulierungen und in Stellungnahmen von Beratern, wo drin steht, selbst der Schreiber hat jetzt erkannt, dass so und so. Das sind natürlich jetzt nicht gerade Komplimente, wo man sich darüber freut und wo man dann noch so ganz neutral da bleibt. Also man, solche Beleidigungen oder so, die sollte man natürlich tun, die ist Unterlass.
Ja, genau. Vielen Dank, Rolf. Absolut. Und ich denke, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber sehr spannend natürlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da tatsächlich auch die Praxiserfahrungen mitzunehmen. Ich denke, das Thema Benefit-Test haben wir damit dann auch sehr intensiv besprochen. Hier wird sicher auch noch Bewegung reinkommen. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zur Erinnerung. Wir haben es hier jetzt erstmal mit einem Entwurf zu tun. Die Kommentierungsphase ist jetzt abgeschlossen und vielleicht auch hier an der Stelle nochmal die Erinnerung, es handelt sich um einen Entwurf, der nicht als Konsenspapier eingereicht wurde. Das heißt, hier ist immer noch viel Bewegung drin, bis wir zu einer finalen Fassung kommen. Aber lass uns jetzt ein Stück weitergehen und auf die Methodenwahl blicken. Ich würde es jetzt mal überzeichnen mit das Ende von Cost Plus als Default Fragezeichen. Und für mich wären die Kernthemen, die ich jetzt aus dem Entwurf gelesen habe, mal die folgenden. Zum einen lese ich aus der Textziffer 752 ganz eindeutig, dass diese Regelvermutung zugunsten kostenbasierter Methoden, die wir ja schon mehr oder weniger als Standard gesetzt haben bisher, dass die nicht mehr bestehen soll. Der zweite Punkt, den ich hier rauslesen würde, ganz deutlich ist, dass der Service Provider nicht automatisch immer die Tested Party sein muss. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema CAP-Methode. Das ist natürlich ein alter Hut. Das sollte man immer prüfen, ob ich dann vergleichbare Marktpreise habe. Also das ist jetzt keine Überraschung, dass das auch nochmal hervorgehoben wird, dass diese Methode natürlich auch möglich ist. Und der spannendste Punkt für mich aber die sehr starke Fokussierung auf den Profit-Split bei ja, hochintegrierten, werttreibenden Services, natürlich insbesondere dann, wenn es um Intangibles geht, also um immaterielle Werte, was im Einklang steht mit dem Kapitel 6 der OECD-Guidelines. Hier mal für den Einstieg, Rolf, die Textziffer 752 räumt jetzt mit der Regelvermutung von Cost Plus auf. Ist das für dich ein Paukenschlag? Ist es sowieso schon Praxis oder war es ohnehin überfällig?
Auf den ersten Blick ist es ein Paukenschlag. Auf den zweiten Blick, wenn man sich mal die ganze Textziffer durchliest und das mal so ein bisschen auch mit der bisherigen Praxis abgleicht, meine ich, hält sich dieser Paukenschlag im Rahmen. Es ist natürlich so, also auch nach meiner langjährigen Erfahrung, dass fast alle, also gefühlt würde ich mal mindestens von 90%, wenn nicht mehr, ausgehen, der Dienstleistungsleistungen über Cost Plus abgerechnet worden sind. Und jetzt sagt die OECD, Cost Plus hat aber keinen Vorrang mehr. Und sie stellt damit praktisch jetzt die Standardmethoden Cost Plus und Preisvergleich mit den gewinnorientierten Methoden, also wird jetzt auch TNMM ins Spiel gebracht und der Profit Split. Das stellt sie jetzt also alles gleich, was ich im Grunde genommen dem Grunde nach begrüße, weil je mehr Flexibilität wir bei den Methoden haben, desto besser. Ob das jetzt aber oder weshalb ich etwas bezweifle, dass das jetzt der ganz große Paukenschlag ist, weil die OECD nämlich an anderer Stelle, nämlich in Textziffer 754 betont, dass an sich die Preisvergleichsmethode an sich vorrangig anzuwenden ist. Das kennen wir aus seit 20 Jahren, dass immer vom Preisvergleich gesprochen wird. Der ist aber letztendlich dasselbe wie das Monster von Loch Ness. Jeder spricht darüber, aber in der Praxis wissen wir alle, dass die Preisvergleichsmethode halt eben kaum anwendbar ist. Und die OECD errichtet auch gleich wieder die Hürden. Es muss nämlich eine vergleichbare Dienstleistung vorliegen, die in vergleichbarer Art und Weise und als ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit erbracht werden. Ja, wenn man sich diese Hürden anguckt und die Vergleichbarkeitskriterien immer wieder betont, dann weiß jeder Praktiker, diese hundertprozentige Vergleichbarkeit, die wird man in der Praxis nicht feststellen können. Also wird es nach meiner Einschätzung jedenfalls dabei bleiben, dass die Preisvergleichsmethode hinten ansteht und dass in erster Linie mal die wirklich praktikablen Methoden vorne stehen bleiben. Und das ist halt eben die Cost Plus bzw. die TNMM-Methode. Was mich etwas überrascht hat, zunächst war ich erfreut, aber mittlerweile bin ich so ein bisschen skeptisch, ob man sich darüber wirklich freuen kann, ist die Öffnung und die ausdrückliche Erwähnung dieser Profit-Split-Methode. Wie gesagt, man hat jetzt ein bisschen mehr Flexibilität, aber ich denke jetzt im Moment an Fälle, wo ein deutsches Unternehmen hochwertige Dienstleistungen an ihre Konzerntochtergesellschaft im Ausland erbringt. Und da standen wir ja bisher, weil wir ja immer nur Cost Plus gemacht haben, vor der Frage, was nimmt man denn für ein Cost Plus? Mit 5% wird man da wohl nicht auskommen, sondern macht man dann, muss man jetzt 7, 10 oder 15%, das war so das, was ich in der Praxis gesehen habe. Und mehr oder weniger hat man diese Markups dann geschätzt, aus dem hohlen Bauch heraus oder versucht, die mit irgendwelchen Benchmark-Studien zu untermauern. Und da sehe ich jetzt eine gewisse Gefahr, ob das jetzt Panikmache von mir ist oder ob das wirklich eine ernstzunehmende Gefahr ist, dass jetzt die Betriebshilfe oder der eine oder andere hergeht und sagt, na ja, wenn unstreitig ist, dass das eine hochwertige, werttreibende Dienstleistung ist und die OECD mir jetzt hier den Profit-Split erlaubt, dann will ich mal gucken, ob wir hier mit Cost plus 10, wie wir es bisher gemacht haben, zum Beispiel jetzt, ob wir damit noch hinkommen oder ob nicht der Profit-Split viel besser noch für den deutschen Fiskus ist und dass der jetzt dann anfängt, alle möglichen Fragen zu stellen. Wie ist denn der Profit im Ausland? Wie war er vorher? Wie war er nachher? Inwieweit habe ich dazu beigetragen? Und so weiter und so weiter. Und dass da jetzt ein Mehr von Auskunftsersuchen und Prüferanfragen auf das Unternehmen gerichtet wird, mit dem Ziel, am Ende des Tages dann zu mehr Gewinn in Deutschland zu kommen, als das, was man bisher so typischerweise gemacht hat, nämlich die Cost plus 10. Und dass das dann am Ende des Tages zu einem Riesenaufwand für die Unternehmen wird. Und genau das Gleiche kann ich mir natürlich auch umgekehrt vorstellen, dass vielleicht, wenn es jetzt um hochwertige Dienstleistungen aus dem Ausland nach Deutschland geht, ich denke mal an die hochwertigen IT-Leistungen aus Indien, dass dann der indische Betriebsprüfer, der ja auch nicht gerade zart beseitet ist, sondern relativ forsch rangeht, was ich so erlebe, dass der jetzt sagt, also Cost plus 10 ist mir viel zu wenig, ich will am Profit, zum Beispiel jetzt bei SAP oder so, wo jetzt da, oder bei großen Unternehmensberatungsgesellschaften, wo das typisch ist, dass die sich IT-Leistungen aus Indien einkaufen, dass dann die indische Finanzverwaltung hergeht und sagt, nee, Cost plus 10 ist uns viel zu wenig, wir wollen am Erfolg von SAP oder, keine Ahnung, den Unternehmensberatungsgesellschaften teilhaben. Und da wird man also so ein bisschen Angst und Bange, dass wir jetzt von dieser recht praktikablen Cost-Plus-Methode, Cost-Plus 10 oder 15, abweichen und dass wir da jetzt in den Profit-Split reingeraten. Das sehe ich mit einem mulmigen Bauchgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut, also da stimme ich dir voll zu und dafür ist es natürlich auch immer wichtig, beide Seiten zu betrachten. Und du hast ja gesagt, also wir haben nicht immer nur die Diskussion mit der deutschen Finanzverwaltung, sondern wir müssen es immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und wir haben immer auch eine ausländische Finanzverwaltung mit am Tisch sitzen oder beziehungsweise auf der anderen Seite sitzen, die natürlich auch dieses Papier aufmerksam liest und ihre Schlüsse daraus ableiten wird. Aber das ist ganz wichtig, da auch immer sich bewusst zu machen, dass das nicht eine einseitige Thematik hier ist. Und ich habe jetzt auch in diversen Beiträgen schon gelesen, die große Sorge auch der Berater und eben der Kommentare, dass wir hier dann über dieses Einfallstor in eine Art pauschale Residualgewinnbeteiligung kommen, obwohl wir eigentlich routinemäßige Leistungen haben. Da muss ich tatsächlich vielleicht auch meine Lanze jetzt für die OECD und dann auch für die Finanzverwaltung brechen. Also ich kann es durchaus verstehen, wo die Motivation herkam, eben diese Regelvermutung so ein bisschen zumindest aufzuweichen, weil das für die Unternehmen und auch für die Beraterschaft ehrlicherweise natürlich sehr bequem und auch einfacher ist, jetzt auch von der Abwicklung und von der Darstellung von dem Prozess, den ich hier aufsetzen muss. Es ist viel einfacher, einen Cost-Plus-Ansatz zu wählen, als sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wo liegen denn die tatsächlichen Werttreiber im Unternehmen und habe ich denn hier vielleicht mehr als eine reine Dienstleistung, sondern habe ich auch über die Entscheider im Unternehmen vielleicht auch schon Kontrollen in anderen Ländern sitzen, Kontrollfunktionen, die eben über eine reine Dienstleistung hinausgehen. Und ich denke, da ist einfach auch hier wieder wichtig, auf den Einzelfall zu blicken und nicht sich in Pauschalen zu verstecken, sondern tatsächlich auch zu überlegen, wo liegen denn die Chancen aus diesem Thema? Kann ich denn damit auch jetzt für die Steuerung des Unternehmens und für eine effiziente Besteuerung des Unternehmens auch im Konzernverbund vielleicht Chancen identifizieren, um mit meinen standardisierten Verrechnungen zu brechen? Also das ist für mich ganz wichtig, hier auch nochmal zu betonen, dass man sich den Einzelfall betrachten muss und daraus ableiten sollte, ob ich jetzt aus diesem Entwurf und dieser neuen Herangehensweise tatsächlich für mich Konsequenzen ableiten muss oder eben nicht. Dieses Thema Profit Split ist aus einem ganz anderen Grund aus meiner Sicht auch sehr spannend. In der Theorie klingt der Profit Split nämlich immer super. Wir machen eine Wertschöpfungsanalyse, sehen dann verschiedene Werttreiber im Unternehmen und finden dann auch einen geeigneten Aufteilungsschlüssel. In der Praxis sehen wir, dass allein die Definition des vernünftigen Aufteilungsschlüssels und die Gewichtung tatsächlich gar nicht so einfach sind, weil die Realität sich eben nicht in ein paar Tabellen oder in einer einfachen RACI-Matrix abbilden lässt. Und ich will aber jetzt eigentlich auf ein ganz anderes Thema hinaus, denn was wir in der Praxis auch sehr häufig sehen, ist, dass der Profit Split, wie er denn ja auch genannt wird, Profit Split, sehr spannend ist für die Finanzverwaltungen weltweit, solange ein großer Gewinn zu verteilen ist. Jetzt haben wir aber natürlich auch die Situation und wir befinden uns in sehr herausfordernden Zeiten, dass ein Unternehmen auch mal über eine längere Zeitraum noch ein ganzer Konzern Verluste erwirtschaften kann. Und für mich ist dann zum einen mal ganz klar, Profit Split bedeutet immer auch Loss Split. Das heißt, ich muss in dem Fall natürlich auch akzeptieren, dass Unternehmen in diesem Fall und wenn sie eben weg von dieser Regelvermutung Cost Plus gehen, ja auch auf Verlustaufteilungen kommen könnten. Wie sieht da deine Erfahrung aus der Praxis aus, Rolf? Wie gut kann sich sowas dann auch in der deutschen Betriebsprüfung argumentieren lassen? Und was rätst du Unternehmen hier dann im Falle von Verlust, um sich eben auch zu wappnen auf diese Fragen, die da später auftauchen könnten?
Hier würde ich also differenzieren. Zunächst ist natürlich wichtig festzustellen, sind dem Grunde nach überhaupt die Voraussetzungen für einen Profit Split gegeben? Und da betont die OECD ja jetzt auch hier in diesem neuen Papier aus 2026, dass die Voraussetzungen sind, dass beide Partner einzigartige und wertvolle Beiträge leisten, ihre Tätigkeiten integriert sind und die Übernahme bedeutender Risiken gegeben ist. Und wenn diese Voraussetzungen für einen Profit-Split gegeben sind, dann ist es meines Erachtens selbstredend und selbstverständlich, dass dann in guten wie in schlechten Zeiten Ergebnisse, wie auch immer, du hast ja schon auf die Probleme hingewiesen, hier einen angemessenen Allokationsschlüssel zu finden, aber dem Grunde nach müssen natürlich in guten wie in schlechten Zeiten Gewinne wie Verluste aufgeteilt werden. Das gilt sowohl für Dienstleistungen dann natürlich wie auch für den Warenvertrieb. Wo ich jetzt nicht mitgehen könnte, das wäre, wenn man jetzt versucht, bei Routinedienstleistungen Verlustteilungen durchzuführen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Malerleistung einkaufe oder so, da kann ich oder eine Steuerberatungsleistung, dann halte ich das für ein bisschen abwegig, da jetzt, wenn bei mir jetzt Verluste sind, dass dann jetzt der Leistungserbringer sich an meinen Verlusten beteiligen muss.
Nee, absolut. Also da bin ich voll bei dir und deswegen ist es auch hier wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also die Hürde, würde ich sagen, ist weiterhin hoch, in einem Profit Split zu kommen. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann muss ich mir natürlich auch darüber im Klaren sein, dass ich noch stärker begründen muss, wieso denn hier von verschiedenen Unternehmensteilen, von verschiedenen Legaleinheiten dann auch tatsächlich werttreibende Funktionen ausgeübt werden und vor allem auch, und das ist ja ganz wichtig, wir reden jetzt nur über Kapitel 7, aber wir müssen die OECD-Guidelines ja immer als Ganzes betrachten. Wir müssen natürlich immer die Risikokontrollfunktion dahinter im Blick behalten und die Frage stellen, wer ist denn tatsächlich in der Lage, auch die Risiken, die hinter diesen Funktionen stehen, dann zu kontrollieren. Und daraus kann man dann sehr gut ableiten, ob ich mich denn noch in einer eher kostenbasierten Dienstleistung befinde oder schon in einem Profit Split angekommen bin. Jetzt würde ich gern zum Abschluss vielleicht auch Richtung Methodenwahl nochmal ganz kurz auf das Thema und auf unseren Lizenzfertiger, auf das Beispiel zurückkommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir können durchaus auch darlegen, dass zumindest ein indirekter Nutzen dieser Vertriebsleistungen, sagen wir mal, der Marktstudien gegeben ist. Jetzt würden wir klassischerweise hier eine Art Cost-Plus-Ansatz fahren. Müssten wir uns jetzt nach den Ausführungen in diesem Entwurf vielleicht auch Gedanken machen, dass zwar eine einseitige Methode richtig ist, aber es dann doch eher in Richtung Revenue shared, also das heißt, dass ich vielleicht für die Vergütung auch umsatzbasiert denken muss.
Also die OECD spricht dieses Thema leider Gottes nicht explizit an, wie sie überhaupt einen Schwerpunkt auf diesen Benefit dem Grunde nach legt, aber ob und inwieweit ich nachher ein Entgelt der Höhe nach anerkennen muss, da bleibt die OECD doch sehr zurückhaltend, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Und die Frage, die du jetzt hier angesprochen hast, die kann man so direkt aus den OECD-Guidelines nicht ablesen. Ich kann da jetzt nur so ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen und ich habe also bisher nur Fälle gesehen, wo Dienstleistungen, selbst wenn sie werttreibend sind, dass die im Grunde genommen doch mehr oder weniger auf Cost Plus abgerechnet worden sind. Also ein Revenue Share habe ich bisher noch nicht gesehen.
Stimme ich dir voll zu. Also habe ich bisher auch nicht gesehen. Wäre natürlich spannend hier sich auch mal damit auseinanderzusetzen, ob denn dann eben eine Cost Plus tatsächlich immer richtig ist. In der Praxis ist es aber natürlich sehr schwer dann auch abzuleiten, dass jetzt hier und dann, wenn auch, welcher Anteil des Umsatzes tatsächlich auf die Leistung des Headquarters zurückzuführen ist. Also da wäre ich sehr vorsichtig und insbesondere sowas dann auch im Ausland, ja, rechtfertigen zu können und zu verteidigen, ist natürlich sehr schwer.
Also ich habe ausnahmsweise, wenn ich das noch eben einfügen darf, bei Unternehmensberatungsgesellschaften gesehen, dass es da so erfolgsabhängige Honorare gibt, dass die also nicht wie früher nur eine Präsentation machen und dann ihr Entgelt dafür bekommen, sondern dass der Mandant sagt, also wenn du mir hier so ein Beratungsprojekt anbietest, dann will ich aber nachher auch einen gewissen Nutzen mehr oder weniger garantiert haben. Und dann gibt es so mehr oder weniger erfolgsabhängige Vergütungen, die an gewisse Meilensteine orientiert sind. Das gibt es mal, aber wenn ich jetzt an unsere Praxis bei PwC denke, dass da der Mandant jetzt, wenn wir die in der, zum Beispiel in einer Betriebsprüfungssituation verteidigen, dass er da erfolgsabhängige Honorare vereinbaren kann. Also ich würde mal davon ausgehen, dass das, wenn überhaupt, eher der Ausnahmefall ist.
Absolut. Also würden wir uns natürlich manchmal wünschen, aber am Ende des Tages wollen auch wir natürlich in erster Linie wertschöpfend für unsere Mandanten arbeiten. Und wie du sagst, das sind dann tatsächlich eher Ausnahmen, Einzelfälle, werden aber sicher auch jetzt und auch nach diesem Entwurf nicht die Regel ausmachen. Ich würde gerne das Thema Methodenwahl abschließen und zum Schluss aber auch der Vollständigkeit halber noch auf ein Thema hinweisen wollen. Das vor allem jetzt auch aus unserer PwC-offiziellen Stellungnahme, die wir natürlich auch an die OECD gesendet haben, mit diversen Hinweisen damit eingebracht haben. Und es ist das Thema Quellenbesteuerung, das man auf den ersten Blick überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wenn wir hier von Dienstleistungsverrechnungen sprechen und vor allem auch, wenn es dann Richtung Profit Split geht. Man darf aber nicht vergessen, dass es durchaus Empfängerstaaten für Leistungen gibt, die sehr aggressiv mit dem Thema Quellenbesteuerung umgehen und wo durchaus dann vor allem jetzt auch auf dem Wording dieses neuen Entwurfs die Gefahr besteht, dass eine Dienstleistung oder auch ein neu ausgestalteter Profit Split und eine Zahlung aus dem Ausland daraus eben umqualifiziert werden könnte in eine Art Royalty oder eben in eine Fee for Technical Services, was in einigen Ländern, zum Beispiel China, allein schon mit einer Quellensteuerpflicht behaftet werde. Und hier ist der Kritikpunkt, den wir als PwC auch angebracht haben, dass dieses Thema nur im Kontext Low Value Adding Services aufgebracht wurde, nicht aber für den allgemeinen Teil. Also das tatsächlich ein Thema, wo die Hoffnung besteht, dass sich die OECD auch nochmal ganz klar dazu äußert, dass diese Neuausführungen nicht dazu führen sollen, dass Dienstleistungen oder auch Profitbezahlungen umqualifiziert werden in lizenzartige Gebilde und dadurch dann Konflikte mit einer Quellenbesteuerung entstehen. Also das an dieser Stelle nur nochmal der Hinweis, auch hier insbesondere bei der Ausgestaltung sich auch mit den Formulierungen auf Rechnungen und in Verträgen genau auseinanderzusetzen, um genau dieses Risiko auch einzudämmen, weil diese Diskussionen sind tatsächlich in der Praxis sehr schwer zu führen, um eben zum einen entweder eine Anerkennung in Deutschland von ausländischen Quellensteuern zu bekommen oder auf der anderen Seite gegebenenfalls diese Quellensteuern auch wieder zurückzufordern im Ausland. Also da ist tatsächlich dann sehr viel Geduld auch und sehr viel Aufwand gefragt. Deswegen sollten hier zum einen die OECD aus unserer Sicht auch die Formulierungen nochmal überdenken und zum anderen aber die Unternehmen sehr genau hinsehen bei der Ausgestaltung von diesen Verrechnungen. Ich denke, damit haben wir auch das Thema Methodenwahl sehr detailliert und auch sehr spannend abgearbeitet. Lass uns auf den letzten Punkt noch blicken, Rolf, die Dokumentation. Das ist tatsächlich ja ein Kapitel und ein Abschnitt, der komplett neu eingefügt wurde. Also du hattest eingangs auch erwähnt, wir haben bisher sehr ausführliche Dokumentationsanforderungen gelesen zu Low Value Adding Services. Dieses Kapitel ist nahezu unverändert geblieben. Und darüber hinaus wurden jetzt neue Anforderungen beziehungsweise, wie es die OECD nennt, eher Beispiele dafür eingeführt, wie denn dieser Nutzennachweis tatsächlich oder die Darstellung, der Beleg des Nutzens erfolgen kann. Zu erwähnen sei hier zum Beispiel eben, dass wir granulare Nachweise erbringen sollen, tatsächlich jetzt hier so übersetzt mit beispielsweise IP-Tickets, mit Konversationen über E-Mails etc. Da müssen wir unbedingt auch noch kurz über das aktuelle BfH-Urteil in Deutschland sprechen oder auch eben über die Ergebnisse der Arbeit aus diesen Dienstleistungen. Und zum anderen wird auch noch gefordert, dass dokumentiert werden kann, dass die Allokationsschlüssel auch konsistent und nachvollziehbar sind. Insbesondere der Begriff, der mich hier umtreibt, ist das Thema Contemporaneous Evidence in Englisch, also ein zeitnah laufender, ja, Evidence würden wir jetzt eigentlich als Nachweis übersetzen, aber Rolf, du hast schon richtig gesagt, Nachweis kennen wir hier in Deutschland nicht. Also wir müssen trotzdem zeitnah und laufend belegen, dass wir einen erwarteten Nutzen haben und dafür eben dann E-Mails etc. und Arbeitsergebnisse vorhalten. Wie wird jetzt die deutsche Finanzverwaltung diese ja fast schon Einladung annehmen, Rolf?
Ich bin da auch eher so ein bisschen zurückhaltend, ob das jetzt wirklich zu dem ganz großen Paradigmenwechsel führt, weil ich davon ausgehe oder meine Überlegungen so sind, dass ich mir denke, wenn schon für Low-Value-Dienstleistungen bestimmte Dokumentationspflichten bestehen, dann kann man meines Erachtens vernünftigerweise nicht davon ausgehen, dass wir hochwertige Dienstleistungen, wo wir ja über ganz andere Beträge sprechen, möglicherweise auch über einen Profit-Split sprechen, dass dann die Dokumentationsanforderungen niedriger sind. Ich kann da im Übrigen auch, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die gut geschulten Auslandsfachprüfer, die wir ja in Deutschland jetzt in jedem Bundesland und jeder größeren Betriebsprüfungsstelle haben, die an der Bundesfinanzakademie in Berlin auch regelmäßig geschult werden, die kennen seit 20 Jahren solche Musterfragebögen. Die habe ich damals schon vor 25 Jahren mit meinem damaligen Sachbuchhalter immer Kuckhoff erarbeitet und in einem Buch auch, Verrechnungspreisbuch auch schon so veröffentlicht. Also das, glaube ich, für die fachkundigen Prüfer ist das kalter Kaffee. Wir kommen vielleicht gleich noch auf dieses BFH-Urteil oder BFH-Beschluss, muss man sagen, zur Vorlage von E-Mails. Ich würde aber mal grundsätzlich sagen, dass man bei hochwertigen Dienstleistungen das alles dokumentieren muss. Also was habe ich an Zeit aufgewendet, welche Kosten? Ich habe das so in meiner Praxis in Düsseldorf erlebt, dass das selbstverständlich ist. Da ist also da gab es mal Fragen über den Allokationsschlüssel, da gab es Fragen, inwieweit man Zeitaufschreibungen nochmal so verifizieren kann oder muss, dass der Betriebsziffer jetzt auch diese Stunden, die da aufgeschrieben worden sind von bestimmten Leuten, die da jetzt was gemacht haben, das vielleicht nochmal so ein bisschen zumindest mal verproben kann, oder muss er das alles so mehr oder weniger unbesehen hinnehmen? Da gab es also schon viele Fragen, dann die Fragen, nach welchem Rechnungslegungsstandard müssen Kosten, gerade wenn sie jetzt aus dem Ausland kommen, muss das dargelegt werden und dann umgerechnet werden und so weiter und so weiter. Also diese Streitigkeiten hat es immer schon gegeben. Von daher, wie gesagt, das mag der ein oder andere vielleicht anders sehen, aber dass man jetzt diesen Dokumentationskatalog als Horrorkatalog ansieht, das sehe ich nicht so. Man muss im Übrigen ja auch sehen, je besser die Dokumentation ist, desto eher hat man natürlich auch das Ziel erreicht, was jedes Unternehmen erreichen sollte, nämlich dass man eine verwertbare Dokumentation vorlegt und damit, und das ist ja der große Erfolg dabei, dann die Beweislast bei der Finanzverwaltung hält.
Absolut. Und man hört schon raus, so ein kleines Herz für die Finanzverwaltung schlägt in deiner Brust weiterhin. Und das ist auch absolut richtig. Und ich kann das nachvollziehen. Und du sprichst ganz wichtige Punkte an. Wir haben ja auch bisher schon sehr ausführliche Nachweise oder Belegkataloge auch von der Betriebsprüfung dann erhalten, eben was sich die Betriebsprüfung vorstellt, um eben zu belegen zu können, dass hier ein Nutzen tatsächlich auch besteht oder zu erwarten ist. Das heißt, das ist jetzt nichts, was uns überrascht oder auch was komplett neu ist. Was mich so ein bisschen, wo ich zusammenzucken musste, ist eben die Tatsache, dass wir mehr oder weniger eine Art Liste jetzt auch wieder von der OECD zur Verfügung bekommen, wo zwar die OECD betont, dass dies jetzt hier Beispiele sind. Meine Erfahrung aus der Praxis aber zeigt, dass Betriebsprüfer das sehr häufig dann doch sehr stark als Einladung zu verstehen, zu sagen, ich möchte jetzt all diese Punkte von dir sehen, und wenn du eben diese Punkte alle nicht erfüllen kannst, sondern nur einen Teil davon, dann kommt sofort das schöne Damoklesschwert der Unverwertbarkeit, was natürlich in der Sache falsch ist, weil ich natürlich eben nicht diese gesamte Liste abarbeiten muss, um eine verwertbare Dokumentation darlegen zu können. Aber aus der Erfahrung gibt es natürlich dann doch immer wieder Fälle, wo genau solche Themen und eben ein Mehr an Dokumentation, das jetzt hier die OECD ja mehr oder weniger dann auch fordert, zu dieser Gefahr führt. Was ich jetzt hier dann tatsächlich auch nochmal erwähnen möchte, und ich hatte es eingangs schon gesagt, ist eben dieser, du hast richtig gesagt, dieser BfH-Beschluss vom 30. April 25, der jetzt kurz gefasst ja sinngemäß ausführt, dass auch E-Mails Handels- und Geschäftsbriefe sein können, und nicht nur E-Mails, sondern die gesamte elektronische Kommunikation innerhalb eines Unternehmens, das ja aktuell uns sehr stark umtreibt, weil es natürlich dazu führt, dass Betriebsprüfer noch viel stärker auch hinter die tatsächliche Verrechnungspreisdokumentation blicken können und auch wollen und eben dann fordern können, dass zum Beispiel über E-Mail-Konversationen und Ähnliches auch nochmal dargelegt wird, dass die Funktionsverteilung, die Aufgabenverteilung und auch eben die Entscheidungsbefugnis innerhalb eines Konzerns dann auch tatsächlich dem entspricht, was wir in der Dokumentation darlegen. Und im Endeffekt sehen wir hier jetzt von der OECD auch mehr oder weniger eine Bestätigung dessen, zu sagen, auch die OECD spricht hier jetzt konkret nochmal E-Mails an. Das heißt, darauf muss man sich einfach einstellen, und das, denke ich, ist auch die Zukunft der Betriebsprüfung, dass wir nicht erwarten können, einfach nur ein Papier von 50 Seiten abzugeben und damit ist das Thema erledigt, sondern dass man sich tatsächlich auch schon im Vorfeld Gedanken machen sollte, ob denn im Konzern das, was vielleicht in der TP-Richtlinie vereinbart wurde, auch tatsächlich gelebt wird. Und jetzt ist aber so, dass in einem Konzerngeschäft in der Praxis, ich war auch viele Jahre in der Industrie tätig, es läuft nicht mal alles über eine formelle E-Mail-Kommunikation, sondern es gibt natürlich auch viele Telefonate, es gibt sehr viel informelle Kommunikation über gewisse Chat-Anbieter. Die Frage ist jetzt, Rolf, müssen diese Unternehmen jetzt zukünftig auch derartige Kommunikation sehr viel stärker dokumentieren? Muss man sehr viel stärker mitschneiden oder dann auch irgendwelche Unternehmensprotokolle ablegen, um sicherzustellen, dass wir hier weiterhin verwertbare Dokumentation haben?
Lass mich vielleicht nur einen Satz vor die Klammer ziehen. Wir haben ja eben ausführlich über diesen Dokumentationskatalog gesprochen. Die OECD sagt aber, und das muss man auch wissen, die OECD sagt ausdrücklich, dass der Prüfer zusätzliche Auslohnungsersuchen auch über diesen Katalog hinaus noch stellen kann. Also von daher, das sollte man also schon im Blick haben. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das haben wir in der Vergangenheit schon gehabt. Also ich wüsste jetzt kein Unternehmen, was jetzt, wo gewichtige Dienstleistungen abgerechnet worden sind, in gewichtigen Umfang, wo überhaupt keine oder ja, nichts Vernünftiges vorgelegt worden ist. Und jetzt zu diesem BFH-Beschluss. Und man muss sich aus meiner Sicht vor Augen halten, das relativiert vielleicht die Sprengwirkung dieses BFH-Beschlusses ein bisschen. Also dem Grunde nach hat ja der BFH in diesem Beschluss gesagt, alles, wo also Geschäfte mit vorbereitet, durchgeführt oder halt eben auch nachher wieder widerrufen werden, also alles, was den Geschäftsverkehr betrifft, das sind Geschäftsbriefe und die müssen vorgehalten werden, sei es in Papierform oder sei es jetzt als E-Mail. Man muss, wenn man sich das diesen Beschluss durchliest, sich aber vor Augen halten, es ging, von daher passt das sehr gut hier in unseren Kontext rein, es ging um eine konzerninterne Dienstleistung, die ein deutsches Konzerntochterunternehmen an seine Muttergesellschaft erbracht hat. Und als dann der Betriebsinfarkt kam, hat er natürlich standardmäßig erstmal die verrechnungsweise Dokumentation angefordert und die bestand wohl im Wesentlichen nur aus dem Vertrag. Es gab sonst, so jedenfalls die Urteilsschilderung, so gut wie nichts an Zusatzinformationen, also was an Kosten angefallen ist, welche Leistungen dem Grunde nach oder welche Leistungsarten überhaupt erbracht worden sind, welche Zeit da jeweils für verwendet worden ist oder nicht, sondern das steht ausdrücklich in dem BFH-Beschluss drin. Das Unternehmen hat also hier die Mitwirkung verweigert über die Vorlage des Vertrages hinaus und hat dann dem Betriebsinfarkt darauf verwiesen, du kannst ja meine Firmenangehörigen befragen, wenn du da noch weitere Fragen hast. Das muss man erstmal so im Hinterkopf haben. Hier war also ganz offen ist die Dokumentation als solches nicht verwertbar. Und dann hat der Prüfer in seiner Not, weil er halt eben nichts hatte, dann den E-Mail-Verkehr angefordert. Ich bin zwar skeptisch, ob man aus E-Mails jetzt die Leistungsarten, Kosten und so weiter ablesen kann, aber er wollte sich vielleicht jetzt auch nicht vorwerfen lassen, bevor er nachher schätzt, dass er nicht zumindest versucht hat, den Sachverhalt weiter aufzuklären. Und das Unternehmen hat sich dann gegen diese Prüferanfrage, gegen dieses Anforderungsverlangen gewehrt und hat gesagt, dass das nicht hinreichend bestimmt sei und vor allen Dingen auch unverhältnismäßig sei. Und da schließt sich jetzt der Kreis, da hat der BFH gesagt, nee, das ist nicht unverhältnismäßig. Wenn du nämlich deine Mitwirkungspflicht nicht erfüllst, Unternehmen, und keine vernünftige Dokumentation abgibst, dann bleibt ja dem Prüfer gar nichts anderes übrig, als auf andere Prüferwege umzuspringen. Und hier hat der Prüfer noch zu einem relativ milden Mittel gegriffen, indem er hier den E-Mail-Verkehr angefordert hat. Ich will nur darauf hinweisen, der Vollständigkeit halber, ich hoffe, dass jetzt nicht wieder zu sehr der Finanzbeamtenstatus bei mir rauskommt, dass es da noch ganz andere Mittel gibt, nämlich zum Beispiel, das habe ich auch in einem Fall jetzt, wo der Prüfer Geschäftspartner, fremde dritte Geschäftspartner anschreibt und sagt, ich mache da eine Betriebsprüfung, die geben mir keine Auskunft, du bist der Geschäftspartner, deshalb wende ich mich jetzt an dich. Das ist natürlich äußerst unangenehm, wenn Geschäftspartner eines Unternehmens jetzt hier um Auskunft ersucht werden. Oder ein weiteres Mittel ist auch die Joint Audit, nur um das mal so anzuführen. Mein persönlicher Eindruck, ohne dass der BFH das jetzt in diesem Beschluss ausdrücklich gesagt hat, ist aber, wenn man sich so den ganzen Beschluss mal durchliest, wenn das Unternehmen eine verwertbare Verrechnungspreisdokumentation abgegeben hätte, dann wäre die Frage, ob die Anforderungen des E-Mail-Verkehrs überhaupt sachgerecht und verhältnismäßig ist, mit Sicherheit, dass meine feste Überzeugung anders entschieden wurde.
Absolut, Rolf. Das finde ich ganz wichtig, dass du das hier ansprichst. Für uns ist auch die Tatsache, dass es diesen Beschluss überhaupt gibt, schon unglücklich, weil wir der Meinung sind, ja, dieses Thema und vor allem in diesem Sachverhalt hätte sich gar nicht erst vor dem BFH wiederfinden sollen, weil du hast schon beschrieben, es war ja ein sehr starker Extremfall, den wir natürlich in der Praxis nicht sehen wollen und den wir auch nie empfehlen. Und wie du sagst, wenn der Steuerpflichtige hier einfach nicht gewillt ist, mitzuwirken, dann, und da mache ich dir keinen Vorwurf, da bin ich voll bei dir, dann muss der Betriebsprüfer sich irgendwo ja auch zu wehren wissen und dann ist es vielleicht auch sinnig, eben hier auf E-Mails zu gehen. Und hier eben dann auch nochmal die Empfehlung oder auch der Hinweis, insbesondere zum Thema, das ich vorher angesprochen habe, was mache ich denn jetzt nun, wenn viel über Telefonate abgewickelt wird, wenn ich eigentlich diesen Nutzen nicht auf Papier produziere, sondern eben, weil ich meinen Tochterunternehmen Guidance mit an die Hand gebe als erfahrener Manager vielleicht im Inland, der dann eben dadurch auch den Nutzen entfaltet und den Auslandsgesellschaften beim Tagesgeschäft hilft, dann ist es tatsächlich sinnvoll und die technischen Mittel lassen es ja zu, auch stichprobenartig auch Protokolle abzulegen, um eben hinter die Dokumentation auch noch tatsächliche Belege schieben zu können, die man dem Prüfer auch beispielhaft zeigt. Und dann kann es auch sinnvoll sein, diverse E-Mails abzulegen und zu speichern, die dann auch ganz klar zeigen, in welcher Form denn in der Regel hier Nutzen erbracht wird und der Nutzen dann auch an das empfangende Unternehmen transportiert wird. Also ich denke da, wie immer, natürlich sehr stark einzelfallbezogen, aber in der Regel sollte man sich einfach dann absichern und sagen, ich habe im Hintergrund einfach Backup-Dokumentation, die ich dem Prüfer zeigen kann, wenn ich denn nicht sowieso schon sehr stark verwertbare Arbeitsergebnisse habe, mit denen ich zeigen kann, worin denn eigentlich der erwartete Nutzen oder der tatsächliche Nutzen am Ende des Tages dann auch besteht. Ich denke, damit haben wir auch sehr deutlich gemacht, wie wichtig die Dokumentation im Zusammenhang insbesondere mit Dienstleistungen ist. Sie wird sicher, wenn jetzt auch dieser Entwurf irgendwann dann vielleicht final wird und in die OECD-Guidelines mit einfließt, sie wird nicht weniger wichtig. Auf der anderen Seite sollten wir auch festhalten, und das hast du, denke ich, auch ganz schön hervorgebracht, dass jetzt nicht alles neu ist und wir hier nicht von einem Horrorkatalog sprechen müssen, sondern einfach sicherstellen müssen, dass wir in angemessener und verhältnismäßiger Weise hier unsere Dokumentation umsetzen. Und dann sollte auch in der Betriebsprüfung eben dieses Horror-Szenario aus meiner Sicht ausbleiben. Lass uns langsam Richtung Abschluss kommen und versuchen, einen Ausblick oder auch Empfehlungen noch mit an die Hand zu geben. Jetzt haben wir hier noch keinen finales Papier, wir haben einen Entwurfsstatus. Die Kommentierungsfrist ist am 22. Juli geändert. Das heißt, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Es soll im November nochmal eine Konsultation der OECD geben, wo dann auch nochmal eben diese Kommentierungen mit geprüft werden und gegebenenfalls Änderungen eingepflegt werden. Und danach wird es final eine neue Fassung des Kapitel 7 geben. Wenn du jetzt drei Dinge nennen müsstest, die ein Steuerleiter sich jetzt schon auf die Agenda setzen sollte, eben mit Hinblick auf die Verrechnung von Dienstleistungen etc., was wären diese?
Ja, also in erster Linie Stichwort Substance over Form, dass man sich anschaut, hat man alle wichtigen Verträge hier vor Ort oder griffbereit, wo auch immer, dass man sie im Rahmen der BP vorlegen kann und deckt sich das, was in den Verträgen abgebildet ist, Stichwort Substance over Form, mit dem tatsächlichen Tagesgeschäft, also mit dem, was da auch drin steht, oder sind das nur mehr oder weniger inhaltsleere Labels, wird da was beschrieben, was in der Praxis gar nicht so gelebt wird. Dann würde ich für sehr, sehr wichtig halten, dass man das auch zeitnah macht, gerade auch im Hinblick auf das Thema, was wir eben besprochen haben. Man hat einen erwarteten Nutzen, der tritt aber nicht ein, wo ja dann der BFH sagt, jedenfalls für den Warenverkehr, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den Dienstleistungsverkehr nicht genauso gilt, dass man rechtzeitig angemessene Anpassungsmaßnahmen ergreifen muss. Von daher ist aus meiner Sicht ist also schon wichtig, dass man zeitnah immer wieder schaut, wenn ich ja hier also Dienstleistungsentgelte zahle, bringt mir das Nutzen? Und wenn nein, was ja in der Praxis durchaus vorkommen kann, muss man sich dann nicht mit dem Leistungserbringer mal an einen Tisch setzen und überlegen, macht das Ganze überhaupt noch Sinn oder stoppen wir das besser oder müssen wir das irgendwie vom Umfang oder von inhaltlichen Gestaltungen anpassen oder müssen wir uns über die Höhe des Entgelts Gedanken machen. Und da erlebe ich halt eben gerade in Verlustsituationen, wenn der Betriebsleiter da 5 oder 10 Jahre später kommt und stößt auf eine dauerhafte Verlustsituation, dass die Unternehmen da völlig blank und völlig unvorbereitet sind, kaum Argumentationsbasis haben, insbesondere, was das Schlimmste ist, keinerlei Anpassungsmaßnahmen ergriffen haben. Und dann steht man natürlich als Unternehmen total mit dem Rücken an der Wand und kann sich dann später gegen Korrekturen nicht mehr wehren. Also hier geht es nicht nur um formelle Sachen, sondern auch, dass man Anpassungsmaßnahmen rechtzeitig ergreift, damit man auch in materiell steuerlicher Sicht hier gut gewappnet ist. Das wären so aus meiner Sicht so das Allerwichtigste. Also dieser Benefit-Test, dass man den also wirklich auch möglichst zeitnah macht, das würde ich schon für sehr, sehr wichtig halten.
Absolut, vielen Dank. Ich würde noch einen letzten Punkt hinzufügen wollen und der betrifft eher die tatsächliche Praxis und die Implementierung. Also wir helfen ja regelmäßig Unternehmen dabei, auch neue Dienstleistungsverrechnungen innerhalb des Konzerns einzuführen. Und das ist ja häufig keine ganz leichte Übung, weil diese Dienstleistungen in der Regel ja nicht nur an 2 ausländische Gesellschaften erbracht werden, sondern an eine ganze Reihe von Gesellschaften. Und was ich in der Praxis erlebe, ist, dass die Belegbarkeit dem Grunde nach oft gar nicht so schwer ist. Also ich hatte jetzt kürzlich einen Fall, da haben wir sehr viele Interviews dann auch mit dem Business, mit den operativen Leuten geführt, die uns auch ganz klar erklären und erläutern konnten, was denn hier alles gemacht wird in Deutschland und weshalb das tatsächlich auch einen Nutzen hat für die ausländischen Gesellschaften. Das heißt, das war für uns gar nicht sonderlich schwer, dann auch in der Dokumentation aufzuarbeiten, dass wir einen Nutzen aus dieser Tätigkeit haben. Und was wir dann aber erlebt haben, ist, dass wir ins Gespräch auch mit Controlling gegangen sind. Und es ist ja nicht nur so, dass so eine Einführung innerhalb der Steuerabteilung passiert, sondern da sind ganz viele Stakeholder in einem Konzern betroffen und wir festgestellt haben, dass wir zwar sehr schöne Cost-Center dem Namen nach haben für verschiedenste Abteilungen, Funktionen innerhalb dieses Headquarters, diese aber natürlich nicht für den Zweck einer Serviceverrechnung aufgesetzt wurden, sondern für interne Reporting-Zwecke und deswegen über den ganzen Konzern nicht klar war, ob diese Cost-Center jetzt überhaupt in der Lage sind, die tatsächlichen Kosten abzubilden, die für die Erbringung dieser Dienstleistung angefallen sind. Das heißt, wir hatten hier ein ganz praktisches Problem, das jetzt tatsächlich nicht mit dem Thema, das wir hier heute diskutiert haben, eben und was die OECD im Blick hat, dem Grunde nach sich beschäftigt, sondern wir hatten vielmehr ein Thema, das das Controlling gesagt hat, das wird sehr lange dauern, bis wir im Prozess soweit sind, diese Cost Center tatsächlich so weit analysiert zu haben, dass wir diese Verrechnung einführen können. Und dann sind wir natürlich an dem Punkt, vor allem aus deutscher Sicht in dem Fall, zu sagen, naja, wir sehen schon, dass hier Dienstleistungen erbracht werden. Wir sind aber operativ noch nicht in der Lage, sie direkt bei Erbringung dann auch zu verrechnen, weil intern die Strukturen über das Controlling und natürlich dann auch über die Buchhaltung und viele andere Wege einfach noch nicht geschaffen waren und dann erst anzufangen, wenn ich vielleicht schon am Ende des Jahres stehe, neue Cost-Center-Strukturen aufzubauen, diese dann dem Business auch wieder zu vermitteln, dass hier zukünftig dann auch richtig verbucht wird. Das ist dann tatsächlich eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. Und da ist eben der Appell einfach, und das gilt nicht nur für Serviceverrechnungen, dass man intern einfach seine Daten im Griff hat, und insbesondere jetzt auch über die Nutzung von KI sicherstellt, dass man diese Daten, die man hat, dann auch vernünftig interpretieren kann und auf der Basis dann auch zum Beispiel für Dienstleistungsverrechnungen nutzen kann. Also das ist mir ganz wichtig an der Stelle, das auch nochmal zu betonen. Kommen wir zum Abschluss, Rolf. Und tatsächlich letzte Frage, darfst du gern auch provokant beantworten. Aus deiner Sicht wird dieses Kapitel 7 und die Revision dessen jetzt dann in der Zukunft zu weniger Streitigkeiten führen oder zu mehr?
Also meine Erfahrung zeigt, dass Grundsätzlich, wenn man sich mal diesen Dokumentationskatalog anguckt und sich auch nochmal vor Augen hält, dass ja die OECD sagt, der Prüfer kann auch über diesen Katalog hinaus noch Fragen stellen, dass natürlich am Ende des Tages eine sehr große Transparenz geschaffen wird. Und jetzt die große Grundsatzfrage: Was bedeutet größere Transparenz? Ist das immer gut oder gibt es da auch eine Kehrseite der Medaille? Ich würde mal sagen, dass das Positive an Transparenz ist, dass natürlich, das kann ich aus meiner langjährigen Tätigkeit als Betriebshelfer sagen, man natürlich viel mehr Vertrauen in den anderen hat, je transparenter und je mitwirkungsbereiter der ist. Also das, der Vorteil, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, je mehr Informationen ich habe, desto angreifbarer werde ich natürlich auch irgendwo und desto mehr Anlass für Rückfragen ergibt sich. Mein Fazit so aus den letzten 20, 30 Jahren ist, dass die Dokumentationsanforderungen, die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen enorm gestiegen sind, ohne dass aber das Ganze mit einem gleichermaßen vorhandenen Zuwachs an Rechtssicherheit verbunden ist. Das ist so ein bisschen ein bitteres Fazit jetzt vielleicht. Ich kann also nicht feststellen, dass trotz der enorm gestiegenen Dokumentationsanforderungen, Mitwirkungspflichten, das Ausmaß der Betriebsprüfungen im Inland wie auch im Ausland kleiner geworden ist, sondern dass man jetzt großzügig sagt, die sparen wir jetzt mal ganz aus und das Thema lassen wir mal ganz fahren oder so, sondern eher im Gegenteil, je mehr Informationen man hat, desto mehr wird hinterfragt natürlich. Positiv aber, das will ich in jedem Fall nochmal herausstellen, weil mir das also auch sehr, sehr wichtig ist. Man hat natürlich, je besser man sich auf eine BP einstellt, also je mehr Unterlagen man gesammelt hat, je besser die Dokumentation ist, hat man natürlich eine viel bessere Argumentationsbasis, nachher auch sich gegen beabsichtigte Verrechnungspreiskorrekturen zu wehren. Der zweite große Vorteil ist, hatte ich eben schon erwähnt, die Beweislast bleibt in vollem Umfang bei der Finanzbehörde und man braucht auch dann auch nicht mehr so sehr Klage- oder Verständigungsverfahren zu scheuen. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, da ist mein Eindruck so aus den letzten 5 Jahren und auch schon teilweise in der Finanzverwaltung, dass manche Unternehmen sich erstaunlich klein machen, wenn da Betriebshilfe ankommen und da Korrekturen vornehmen wollen. Also da kommen Prüfer, habe ich jetzt letztens noch erlebt, sagen, ich habe zwar jetzt eine umfangreiche Prüfungsfeststellung geschrieben, Sie müssen da aber gar nicht so sehr drauf reagieren, was natürlich ein Witz ist. Oder die sagen, uns wäre es am liebsten, wenn Sie meine Prüfungsfeststellung so schlucken und jetzt gar nicht erst ins Verständigungsverfahren reingehen. Und da bin ich der Meinung, doch, wenn man gut gewappnet ist, braucht man das nicht zu fürchten, sondern ganz im Gegenteil, man muss sich ja stets vor Augen halten, der Zeitdruck und auch der Kostendruck, den wir als Unternehmen haben, solche Verfahren zu betreiben, der besteht in mindestens gleichem Umfang auch bei der Finanzverwaltung. Manche denken, ja, da ist so ein Riesenapparat und die können das schon alles machen, irgendwie, das ist aber weit gefehlt. Jeder Betriebshelfer steht unter einem enormen statistischen Druck, dass er seine Fälle auch mal abgeschlossen bekommt. Und abgeschlossen heißt nicht, dass er den Betriebsprüfungsbericht geschrieben hat, sondern abgeschlossen ist ein Fall erst dann, wenn er auch rechtskräftig ist. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke als Sachgebietsleiter, wenn ich also einen großen Fall hatte und wollte damit jetzt ins Klageverfahren gehen, dann hat der Vorsteher also fast immer gesagt, Mensch, Herr Schreiber, versuchen Sie doch nochmal da ins Gespräch zu kommen, ob wir nicht doch irgendwie noch einen irgendwie tragbaren Kompromiss hinkriegen. Notfalls komme ich als Vorsteher auch selber dazu. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass es da nicht auch einen gewaltigen Druck, und das wirklich gewaltig, liebe Zuhörer, nehmen Sie das ernst. Es gibt einen gewaltigen Druck auch bei den Betriebshilfen, Fälle einvernehmlich abzuschließen, auch wenn die da vielleicht manchmal ein bisschen pokern und immer gleich mit Klageverfahren ankommen, so nach dem Motto, ja, Sie können ja klagen, wenn Ihnen das nicht passt, was ich ja mache. Wenn man das dann aber tatsächlich macht, dann merkt man doch, dass die dann vielfach zurückrudern. Und deshalb ist also eine gute Dokumentation aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schutzschild in Sachen Beweislast und dass man diese Verfahren und Streitigkeiten dann noch nicht führen muss. Da muss man halt eben notfalls auch mal in Verfahren reingehen.
Ja, super zusammengefasst. Vielen Dank, Rolf. Also ein flammender Appell zum einen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch eben eine vertrauensbildende Zusammenarbeit, viele Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine gute Atmosphäre mit dem Betriebsprüfer besteht. Aber auf der anderen Seite auch der Hinweis und der Appell, da dann auch ein Verständigungsverfahren und auch, wenn es dann sein muss, auch mal die Konfrontation mit dem Betriebsprüfer nicht zu scheuen. Denn, und das finde ich ganz wichtig, man muss sich am Ende des Tages, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, auch nicht kleiner machen, als man ist. Rolf, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr spannende Einblicke. Und wir werden natürlich auch die von dir nochmal angedeuteten Hinweise und weiteren Unterlagen und Informationen auch vor allem hinsichtlich Beweislast nochmal in die Shownotes verlinken, dass hier auch dieses Thema komplett abgearbeitet ist. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und damit auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen Sie es gut, bleiben Sie interessiert. Und ja, wenn Fragen kommen, sind wir auf jeden Fall jederzeit zum Gespräch bereit und freuen uns, da auch in die Diskussion einzusteigen. Tschüss, Rolf.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank und gutes Gelingen und viel Erfolg in der Zukunft.